Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir lotsen euch gerne durch diesen Dienstag im frischen Podcast vom Update. Heute ist der 17. Dezember. Und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, es gibt ein riesiges Datenleck mit Patienteninformationen. Millionen von persönlichen Daten sind zugänglich im Netz. Auch in Deutschland ist das der Fall. Wie groß das Problem ist, wir sprechen drüber in dieser halben Stunde. Weiteres Thema bei uns, die angespannte Lage in Saudi-Arabien. Es gibt ja Sorge, dass es zu einem Krieg kommen könnte zwischen USA und Iran. Wobei, eigentlich gibt es den schon längst, so schätzt es Adnan Tabatabai ein.
Im Jahr 2019 ist das die Art der Kriegsführung. Also wir sehen, ein Tanker geht in Flammen auf, Drohnen werden abgeschossen, Ölfelder gehen in Brand auf. Das sind eigentlich Kriegsszenarien.
Adnan Tabatabai ist Experte für Konflikte im Iran und er wird uns noch mehr erklären zur aktuellen Situation in Saudi-Arabien und eben diesem Verhältnis, diesem Spannungsfeld USA und Iran. Außerdem geht es bei uns um Umzüge heute und dass man es eben jahrelang nicht schafft, die Kartons auszupacken. Ihr kennt das, ne?
Also schon seit 4 Jahren in meiner Wohnung und ich habe immer noch Kartons mit Schuhen, die noch nicht ausgepackt sind.
Wie wir dieses Umzugsproblem vermeiden und auch lösen können, wir verraten das Geheimnis. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ob ihr krank seid, welche Krankheit ihr habt, wie euer MRT-Befund ausfällt oder eure Mammographie, das geht erstmal nur euch was an und eure Ärztin oder euren Arzt. Denn das sind ja hochsensible Daten, die hoffentlich auch so behandelt werden. Leider zeigt eine aktuelle Recherche des Bayerischen Rundfunks und der US-Investigativplattform ProPublica, dass Millionen dieser hochsensiblen Daten ungeschützt auf Servern liegen und so abgerufen werden können. 50 Staaten sind davon betroffen, dazu gehört auch Deutschland. Und ihr erfahrt jetzt mehr darüber von Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Johannes, wie groß ist denn das Problem?
Das Problem ist sehr groß. Du hast es gesagt, das sind 50 Länder betroffen, 16 Millionen Datenpakete mit Gesundheitsinformationen. Konkret sind das MRT-Untersuchungen, also Körperscans aus der sogenannten Röhre, inklusive persönlicher Informationen wie Geburtsdatum, Name, Untersuchungsdatum und behandelndem Arzt. Das können Röntgenbilder sein, Brustkrebs-Screenings und so weiter. Und das wurde auf verschiedenen Servern gefunden, also nicht zentral. Aus Deutschland sind 13.000 Patientendatensätze betroffen, die auf 5 Servern insgesamt lagern. Wer sich jetzt Sorgen macht, ob er betroffen ist, wenn jemand aus der Nähe von Krefeld, aus Kempten kommt oder aus dem Raum Ingolstadt sollte und eine MRT-Untersuchung gemacht hat in der letzten Zeit, dann sollte er vielleicht mal da nachfragen bei dem Radiologen oder bei der Klinik.
Ist das denn normal, dass solche Daten auf Servern gespeichert werden und das nicht gesichert ist?
Ja, wie passiert sowas? Wir kennen das ja von Untersuchungen, da kriegen wir oft noch eine CD mit Bildern in die Hand und die tragen wir dann von Arzt zu Arzt. Da denkt man sich, ist sehr, sehr altmodisch. Gleichzeitig speichern aber die radiologischen Praxen oder Krankenhäuser die Bilder selber und lassen sie teilweise andere Ärzte via Online-Zugriff lesen. Und wenn da jetzt ein Fehler passiert und die zum Beispiel auf einem Server speichern, der direkt ins Internet geht, ohne Virtual Private Network oder der ohne Passwort konfiguriert ist, dann kann man die von außen gezielt finden, was ja in dem Fall auch passiert ist. Und das zeigt, dass es im Umgang mit Daten eben noch große Qualitätslücken gibt.
Große Qualitätslücken. Man könnte ja auch einfach mal sagen, das ist ziemlich dämlich, solche Daten so unvorsichtig zu behandeln, oder?
Ja, natürlich. Aber man muss auch sagen, für die Ärzte ist das teilweise Neuland. Und wir sind ja da in Deutschland sogar liegen wir im internationalen Vergleich sogar zurück, was die Digitalisierung von Praxen und von Patientendaten betrifft. Aber man sieht auch, dass es da im Lauf der Jahre, für Krankenhäuser gilt das genauso wie für Praxen, dass da nicht jedes Krankenhaus, nicht jeder Arzt immer guckt, wie mache ich das datenschutzkonform, wie sorge ich dafür, dass meine Rechner sicher sind, dass ich nichts falsch abspeichern kann und die Konsequenzen sieht man eben an sowas.
Mal angenommen, ich bin vor 2 Jahren im Krankenhaus gewesen. Wie sicher sind meine Daten denn dann? Kann ich davon ausgehen, dass das safe ist oder eher nicht?
Erstmal glaube ich schon, aber es kommt wirklich aufs Krankenhaus an. Wir haben Was wir nicht haben, noch nicht, ist ein zentrales System. In Singapur zum Beispiel, die ein zentralisiertes System haben, da wurden vor kurzem die Namen von 14.000 HIV-positiven Patienten öffentlich gemacht. Das ist hier nicht möglich, weil jedes Krankenhaus oder jeder Krankenhausbetreiber das einzeln speichert. Nur da sind eben die Unterschiede, wie da auf Sicherheit geachtet wird, sehr unterschiedlich. Das hat man auch aber erkannt. Es gab im Frühsommer zum Beispiel Hackerangriffe auf Krankenhäuser im Saarland und Rheinland-Pfalz. Da geht es eher darum, dass sie dann das System lahmlegen und dann muss die IT vom Netz. Was Patientendaten betrifft, da merkt man inzwischen, dass es sehr wichtig, da aufzupassen. Das ist sehr wichtig, da auch, dass nicht jeder auf alles Zugriff hat und dass es dann Nachholbedarf gibt. Da hat auch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik darauf reagiert und sagt, das ist eine kritische Infrastruktur. Ab 30.000 vollstationären Behandlungen pro Jahr müssen Kliniken inzwischen nachweisen, dass sie entsprechend die Daten schützen.
Johannes, danke erstmal an dich für diese Infos, ein Datenleck, das hochsensible Patienteninformationen im Netz offenlegt. Ist entdeckt worden, wie groß das Problem ist. Darüber habe ich gesprochen mit Johannes Kuhn in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich will keinen Krieg, aber so hat der US-amerikanische Präsident Donald Trump auf die Angriffe reagiert auf die saudischen Ölanlagen. Wer hinter diesem mutmaßlichen Drohnenangriff steckt, die der Ölproduktion von Saudi-Arabien massiv geschadet haben, ist immer noch nicht klar. Dass die Lage brenzlig ist, allerdings schon.
Die Situation ist vor einer groß angelegten militärischen Eskalation. Man kann auch sagen, sie ist ganz kurz vor Krieg.
So schätzt Norbert Röttgen das ein, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Wie angespannt ist die Situation zurzeit in dieser Region und wo verlaufen die Konfliktlinien? Ich spreche darüber mit Adman Tabatabai, Experte für Konflikte im Iran und Mitbegründer des Forschungsinstituts Capro. Herr Tabatabai, nach dem Angriff auf diese Ölraffinerien in Saudi-Arabien haben zwar die Houthi-Rebellen im Jemen behauptet, sie hätten die Drohnen geschickt. Die USA sind sich allerdings sicher, dass die Angriffe von Iran ausgeführt worden seien, und zwar mit Marschflugkörpern. Auch Saudi-Arabien vermutet den Iran. Was spräche denn dafür?
Es ist in der Tat die richtige Frage, die Sie hier stellen. Was spricht für welche Version? Denn wir müssen tatsächlich mit verschiedenen Szenarien gleichzeitig denken. Es spricht natürlich dafür, dass Iran federführend dahinter gestanden hat, um ein Zeichen zu setzen, dass es in der Zeit des maximalen Drucks der Amerikaner auf das Land in der Lage ist, sich zu wehren und dann vor allen Dingen Verbündete der Amerikaner trifft. Ob man da jetzt so weit geht, aus eigenem Territorium einen Angriff zu starten, würde ich jetzt hingegen bezweifeln. Bleibt jetzt, warum die Houthis so etwas machen würden. Da wiederum würde die Logik sein, dass die Dynamiken im Jemen-Konflikt sich gerade massiv ändern, dass dort Saudi-Arabien von den Emiraten mehr oder weniger im Stich gelassen wird in diesem Konflikt, die südliche Bewegung des Landes erstarkt, das Land in zwei Teile zu zerfallen droht und die Houthis insofern Oberwasser empfinden oder das Gefühl haben, sie könnten jetzt den Druck auf Saudi-Arabien erhöhen. Jede Menge Möglichkeiten, wie das tatsächlich vonstatten gegangen ist, und die Amerikaner legen natürlich viel Wert darauf, Iran hier zu beschuldigen, da man Iran als den großen Destabilisator der Region darstellt.
Und dann gibt es noch diesen schwelenden Konflikt zwischen den USA und Iran. Was glauben Sie? Steht es da tatsächlich kurz vor knapp, also kurz vor Krieg?
Ich glaube, wir müssen eigentlich sagen, dass wir anno 2019, also im Jahr 2019, ist das die Art der Kriegsführung. Also wir sehen Geschehnisse, ein Tanker geht in Flammen auf, Drohnen werden abgeschossen, Waffendepots werden plötzlich in Ländern wie Irak, Syrien oder Libanon angegriffen, Ölfelder gehen in Brand auf. Das sind eigentlich Kriegsszenarien. Das ist aus meiner Sicht die moderne Form des Krieges.
Also Sie meinen, der Krieg ist eigentlich schon da?
In gewisser Weise schon. Ich denke, wir sehen eben eine Form des Krieges, die ist jetzt nicht wie eine große Militärinvasion, aber bewaffnete Scharmützel größerer Art hier und da. Und insofern passiert es natürlich schon.
Welche Interessen hat Donald Trump eigentlich in diesem Konflikt?
Nun, man könnte es auf den Punkt bringen, dass er natürlich in erster Linie wiedergewählt werden möchte nächstes Jahr und dass er eine Politik führt, die sehr erratisch ist, die sehr egozentrisch ist. Es kann sein, dass er aus den völlig falschen Gründen in Anführungsstrichen jetzt einen Deal mit den Iranern will, um derjenige zu sein, der plötzlich einen Konflikt gelöst hat. Sein Ego steht ganz weit vorne dabei. Er möchte etwas erreichen, was Obama nicht erreicht hat, nämlich ein bilaterales Abkommen zwischen Iran und den USA. Das ist alles schwer auszurechnen. Aber ich denke, dass zuvorderst es hier auch um innenpolitische Gründe geht, für Trump sich in bestimmte Weise zu positionieren.
Jetzt gilt ja noch ein Exportstopp für Waffen aus Deutschland nach Saudi-Arabien bis zum 30. September. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat sich schon geäußert. Sie will diesen Exportstopp verlängern. Aus Ihrer Sicht ist das die einzig richtige? Ist es eine notwendige Entscheidung?
Ich glaube grundsätzlich, dass ein Grund, warum diese Region in Flammen steht, letztlich darin liegt, dass so unendlich viel Waffen dorthin exportiert werden. Insofern würde sich nichts ändern zum Wohle der Region, wenn jetzt plötzlich ab Anfang Oktober wieder deutsche Waffen nach Saudi-Arabien exportiert werden würden. Da bin ich grundsätzlich der Auffassung, dass man Rüstungsstopps in alle Länder, nicht nur nach Saudi-Arabien, sondern auch in andere Länder dieser Region, das Wettrüsten wird tatsächlich auch von westlichen Industriemächten natürlich mitgesteuert durch die Waffenverkäufe.
Einschätzungen zur aktuellen Situation in Saudi-Arabien habt ihr bekommen im Update in Deutschlandfunk Nova von Adman Tabatabai, Experte für Konflikte im Iran.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und da könnt ihr euch noch so sehr bemühen und sagen, nee, aber es gibt's doch eigentlich gar nichts. Alles Quatsch, Leute. Ihr könnt aufhören damit. Denn ab heute steht wirklich offiziell fest, Bielefeld existiert. Es gibt diese Stadt wirklich tatsächlich in real life. 1 Million Euro hätte es gegeben von der Stadt Bielefeld, wenn jemand das Gegenteil bewiesen hätte. Die Bielefeld-Verschwörung, ihr gibt es, ne? Haha, angeblich Bielefeld, wo sollen das sein? Kennen wir alle gar nicht. Ist ein alter Hut und in den vergangenen Wochen hat es wirklich rund 2000 Beweise gegeben, die die Menschen nach Ostwestfalen geschickt haben. Ja, warum es Bielefeld angeblich nicht geben soll. Aber kein Beweis dabei. War lustig. Ja, wir sprechen jetzt auch drüber. Aber am Ende, was bringt das Ganze? Pascal Fischer hat das recherchiert. Und Pascal, also was bringt? Es kommen jetzt mehr Touris zum Beispiel. Sind die Bielefelder jetzt stolzer auf ihre Stadt? Keine Ahnung.
Na, da sind die Meinungen sehr, sehr, sehr gespalten. Hartmut Holzmüller zum Beispiel, der ist Professor für Stadtmarketing an der Uni Dortmund, der ist skeptisch. Die Bielefelder findet er nämlich, die kennen ihre Stadt ja schon und Touristen werden nicht in Strömen kommen jetzt.
Weil das hier eben eine Meldung ist, die ja mal auftaucht in den Medien und dann vielleicht noch ein- oder zweimal regional aufgegriffen wird, aber in einem größeren Kontext nicht auftaucht und damit verpufft das relativ rasch.
Er meint, letztlich braucht es da mehr als so einen Monat Kampagne, um ein Städteimage im In- und Ausland in die Köpfe zu pflanzen. Holzmüller sagt aber auch, nur eine empirische Studie kann da letztlich messen, wie die Effekte jetzt waren.
Okay, also er sagt, naja, im Endeffekt, ja gut, kann man mal drüber sprechen, aber dann verpufft das irgendwann. Gibt es auch andere Einschätzungen?
Ja, gibt es. Grandioser Marketing-Gag, das findet Sebastian Zenker, der ist Professor an der Copenhagen Business School. Ja, warum findet er das? Ganz einfach, weil die Storys in den Medien überall immer so liefen. Ja, wie will man nur ernsthaft beweisen, dass es einen Provinz-Champion in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands nicht gibt? Ha, schwupp, ist da diese Botschaft eben platziert worden.
Okay, also wir merken zwei Experten, die da nicht dieselbe Meinung haben. Was sagt denn Bielefeld selbst?
Ja, da ist man zufrieden, weil das Ziel ja auch gar nicht war, jetzt Touristen anzulocken. Da kommen ja schon genug aus Holland oder Studierende anzulocken. In den vergangenen 10 Jahren sind die Zahlen da um 40% gestiegen. Und Bielefeld ist ja sowieso eine der wenigen wachsenden Städte in NRW. Ja, also es ging eher um das Image. Das sagt Jens Franzke, der ist vom Stadtmarketing in Bielefeld. Bielefeld galt da draußen ja immer so ein bisschen als Provinzstadt, als graue Maus.
Diese Sachen wollten wir halt auch mit dieser Kampagne einfach mal brechen und mal komplett auf den Kopf stellen, weil eine graue Maus, die keinen Humor hat, würde nie im Leben so eine Aktion starten. Und zack, steht man ganz anders da und kann über so ein Thema ganz anders mit den Menschen sprechen, als wir das vorher tun konnten.
Ja, Befragungen sagen nämlich auch, in Bielefeld lebt man zufrieden, es ist alles urban und es gibt trotzdem viel Natur drumherum.
Finde ich ganz interessant. Ja? Also dieses, dieses Ding, die graue Maus, die keinen Humor hat und so will die Stadt natürlich nicht dastehen. Ja, ist doch eine okaye Einstellung, finde ich. Ist das jetzt denn so ein reines Preisausschreiben geblieben eigentlich?
Nee, es gab ja lauter krude Bilder und Sprüche auf Social Media und der Gewinn, der ist auch immer mehr gewachsen in den letzten Wochen. Arminia Bielefeld hat dem Gewinner einen Kaderplatz versprochen.
Oh.
Dr. Oetker hat 1 Million Puddingtütchen draufgepackt und die Firma Ritex 1 Million Kondome. Ja, können jetzt die Bielefelder sagen, der Zweitligist, der Nahrungsmittelkonzern und die Kondomfabrik bei uns, die haben alle Humor.
Ich frage mich, was will man mit 1 Million Puddingtüten? Aber okay, irgendwas wird man damit schon anfangen können. Gab es auch Bielefelder, die dagegen waren?
Ja, das hat Jens Franzke vom Stadtmarketing auch zugegeben. Wenn eine Aktion doof ist, dann schimpfen die Bürger ja schon mal. Das merkt das Stadtmarketing sofort. Aber hier sind wohl wirklich nur so vereinzelte Meckereien gekommen. Viel weniger auch, als Jens Franzke jetzt erwartet hätte.
Jetzt müssen wir mal zurückkommen auf den Typen, der dieses Gerücht, dass es Bielefeld gar nicht gibt, ja vor 25 Jahren ungefähr gestreut hat, nämlich Achim Held, ein Informatikstudent, dem auf einer Party mal gesagt wurde, ach hier Bielefeld, kenne ich gar nicht, gibt's bestimmt nicht, so ungefähr. Ja? Der wollte nicht mitmachen beim Stadtmarketing. Ich meine, wenn er schon der Urheber im Endeffekt dieser Theorie ist.
Ne, der hatte was ganz anderes ja damals im Sinn. Der wollte ja vorführen, wie absurd so diese Verschwörungstheorien sind. Und dann hat er gemerkt, wie so dieser Gag ihm im Netz entglitten ist. Plötzlich nehmen das Leute ernst, erzählen das auch noch weiter, man kann das gar nicht stoppen. Und die erzählen das sogar ihm, wenn die jetzt gar nicht wussten, dass er damit angefangen hat auf einer Party.
Wenn ich dann gesagt habe, ja, das weiß ich, von mir stammt das, dann bin ich durchaus groß angeguckt worden erstmal. Und das wurde mir auch nicht immer sofort geglaubt. Es ist immer mal wieder so ein Smalltalk passiert, dass mir das auch wieder auf irgendwelchen Wegen begegnet ist.
Also letztlich auch ein Erfolg, ne? Das hat alles Bielefeld im Gespräch gehalten und ist auch so ein bisschen Lehrstück für Fake News.
Die Bielefeld-Verschwörung ist heute von der Stadt selbst offiziell für widerlegt erklärt worden, wobei, das haben ja so Verschwörungstheorien an sich, ne? Die gehen irgendwie auch nicht mehr weg. Also wahrscheinlich sprechen wir morgen, irgendjemand wird morgen oder heute Abend wieder sagen, Bielefeld gibt's doch gar nicht.
Ja, und wir sagen, wir lügen mit. Ja.
Nein, auf gar keinen Fall.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Angenommen, ihr geht auf eine Demo und seht anschließend ein Foto von euch auf dem Social-Media-Account der Polizei. In Essen ist das zwei Menschen passiert. Die fanden das nicht gut, die haben geklagt und sie haben erstmal Recht bekommen. Es gab dann aber nochmal eine Berufung und das Berufungsverfahren ist heute am Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden worden. Katrin Sielke aus den Nachrichten, wie ist es ausgegangen?
Die beiden Männer, also die Kläger der ersten Instanz, haben wieder Recht bekommen. Das heißt, das Oberverwaltungsgericht in Münster, das für Nordrhein-Westfalen zuständig ist, hat gesagt, die Einsatzkräfte der Polizei haben rechtswidrig gehandelt, indem sie Fotos mit Demonstrierenden drauf im Grunde für ihre Öffentlichkeitsarbeit benutzt haben.
Was war denn jetzt genau der Hintergrund? Was ist da passiert?
Es ging um eine Demo in Essen im Stadtteil Steele letztes Jahr im Mai. Das war eine Demo gegen Rechts- und gegen Bürgerwehren. Und die Demo-Teilnehmenden wurden von der Polizei fotografiert. Und so ein Übersichtsfoto mit mehreren Menschen drauf hatten Beamte dann anschließend auf Social-Media-Kanälen wie Twitter und Facebook veröffentlicht. Darauf haben sich die beiden Kläger dann wiedererkannt, wenn auch undeutlich in größerer Gruppe.
Dass die Polizei auf einer Demo Bilder macht, das ist ja nichts Ungewöhnliches, das ist normal, gehört irgendwie zur Arbeit. Was ist an diesem Fall jetzt anders?
Das Oberverwaltungsgericht Münster sagt, Einsatzkräfte dürfen grundsätzlich Bilder von Leuten auf Demos machen, aber nur zur Gefahrenabwehr. Nicht mit der Absicht, die Bilder im Netz für ihren Social-Media-Auftritt zu verwenden, was ja auch so ein bisschen in den werblichen Bereich geht. Das war ein Eingriff in das Versammlungsrecht der Kläger, sagt das OVG.
Was heißt Gefahrenabwehr?
Das heißt, die Polizei darf dem Urteil nach nur Fotos und auch Videos machen, um zum Beispiel gewaltbereite Demonstrierende einzuschüchtern, um sie abzuschrecken und um zu versuchen, ihr Verhalten zu steuern. Das war bei der Demo in Essen aber überhaupt nicht der Fall und auch nicht bei den Klägern. Da blieb alles friedlich.
Hier ging es um einen Fall in Essen. Gilt das Verbot denn jetzt für alle Polizistinnen und Polizisten, also bundesweit?
Nee, das Oberverwaltungsgericht Münster ist erstmal nur für Nordrhein-Westfalen zuständig und Polizei ist auch Ländersache. Und hier in NRW hat das Gericht eben keine gesetzliche Grundlage für solche Bilder und das Veröffentlichen durch die Polizei sehen können. Und der Vorsitzende Richter hat in der Urteilsbegründung heute auch nochmal betont, es gibt jetzt nur dieses eine Urteil zu diesem einen Fall und noch kein generelles Gesetz. Das müsste dann der Gesetzgeber machen, die Politik also. Und über dem Oberverwaltungsgericht Münster steht auch noch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und da könnte es sogar auch nochmal ein Revisionsverfahren geben.
In Münster hat das Oberverwaltungsgericht entschieden, wenn die Polizei auf Demos Menschen fotografiert, darf sie diese Fotos nicht für die Facebook- oder Twitter-Accounts der Polizei nutzen. Katrin Sielker war das für euch mit den aktuellen Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer braucht schon eine Lampe an der Decke oder Bilder an der Wand? Unausgepackte Kartons, die auch noch Jahre, nachdem ihr umgezogen seid, bei euch in der Bude rumstehen, sind doch viel, viel schöner. Eine repräsentative Umfrage von einem Online-Umzugsportal hat ergeben, viele von uns sind auch nach, Achtung, 5 Jahren immer noch nicht ganz fertig mit der neuen Wohnung. Kartons, Lampen, Bilder, man hat einfach keine Zeit für sowas. Wie kommt das nur? Woran liegt das? Und wie können wir es vielleicht besser machen? Unser Reporter Johannes Döbbelt hat die Antwort.
Bei mir sind es 2 schwarze Bilderrahmen. Nach meinem letzten Umzug standen die 3 oder 4 Jahre lang auf dem Boden, versteckt hinterm Fernseher. Die letzten Spuren des letzten Ortswechsels. Ich wusste einfach nicht, wohin damit. Und ich bin natürlich längst nicht der Einzige, der nach dem ganzen Einpacken, Runterschleppen, durch die Gegend fahren und wieder hochschleppen gewisse Dinge einfach irgendwo rumstehen lässt.
Also schon seit 4 Jahren in meiner Wohnung und ich habe immer noch Kartons mit Schuhen, die noch nicht ausgepackt sind.
Okay, warum hast du die denn noch nicht ausgepackt?
Ja, einfach schleifen lassen, keine Lust. Wenn ich renoviere, vielleicht packe ich sie da mal aus, weil ich habe ja sowieso so viele Schuhe und dann denkt man nicht mal an die Älteren.
Wie viele Schuhe hast du denn ungefähr?
Ja, das weiß ich so genau gar nicht. Aber bestimmt 100 Paar oder so könnte ich schon fast hinkommen.
Fast jeder 4. von uns lässt es nach dem Umzug eher ruhig angehen. Das hat eine repräsentative Umfrage eines Online-Portals für Umzüge ergeben. Das heißt konkret, 5 oder mehr Jahre nach einem Umzug sind noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen. Die meisten haben noch nicht alle Kartons ausgepackt. Bei vielen fehlen aber auch Bilderrahmen an den Wänden, Lampen an den Decken oder die Gardinen vor den Fenstern. Und einige Leute, nämlich 2% der Befragten, haben 5 Jahre nach dem Streichen sogar noch Kreppband an Fußleisten oder Fenstern kleben.
Ja, so ist das. Manche sind selber überrascht, wenn sie in den Keller gehen, was sie da wiederfinden.
Das ist Michael Bevernick, Umzugsunternehmer aus Hamburg. Schon wenn er die Wohnungen seiner Kunden vor dem Umzug besichtigt, findet er Dinge, die lange vergessen waren.
Natürlich haben wir schon mitbekommen, dass Leute auch ihre Umzugskartons, nachdem sie vor 10 Jahren bereits umgezogen sind, immer noch verpackt im Keller haben. Ja, und manch einer ist dann, wenn wir dabei sind, der dann auch schon mal in irgendwo einen Karton aufreißt und sagt, ach du grüne Neune, da ist ja mein Laptop und den habe ich überall gesucht und habe mir einen neuen gekauft. Na, das sind so die Extremfälle, die dann schon mal passieren.
Gründe fürs Schleifenlassen gibt's viele. Manchmal fehlt uns tatsächlich die Zeit, weil wir nach dem Umzug schnell wieder im Alltag sind und mit der neuen Arbeit und der neuen Umgebung schon genug zu tun haben. Natürlich kann die neue Wohnung auch zu klein sein, um alle Sachen aus der alten unterzubringen. Und bestimmt sind viele auch einfach zu faul, um wirklich alles fertig zu machen. Ein Grund ist aber sicher auch, dass wir mit der Zeit einfach unglaublich viel Zeug ansammeln.
Zum einen könnte in den Kartons was drin sein, was man vielleicht ohnehin nicht mehr benötigt. Oder als etwas, was sich jetzt zum Beispiel als nicht optimal rausgestellt hat, Sachen, wo das Herz nicht so dran hängt.
Das ist Uwe Linke, der gelernter Designer ist und sich selbst als
Experte für Wohnpsychologie
bezeichnet.
Und wenn man an die Lieblingsstücke denkt, dann würde einem das nie passieren. Also hat es schon auch was damit zu tun, dass wir an manche Dinge nicht mehr so denken, weil sie einfach nicht so wichtig sind.
Uwe Linke ist deshalb ein Freund des umfassenden Ausmistens. Am besten schon vor dem Umzug. Denn ist ja klar, was man vorher verkauft, verschenkt oder wegschmeißt, muss man später nicht schleppen und jahrelang unangetastet irgendwo stehen lassen. Bei seinem letzten Umzug von einem Haus in eine nur halb so große Wohnung hat er es genauso gemacht.
Ich bin relativ radikal vorgegangen, habe viele Möbelstücke auch Freunden geschenkt, habe viele Dinge, die ich mir mal vorgenommen habe, wo ich aber gemerkt habe, das mache ich sowieso nicht mehr. Das war zwar ein schönes Projekt, aber werde ich wohl nicht mehr realisieren. Einfach dann weggegeben, verschenkt und habe also wirklich nur noch das mitgenommen, wo ich weiß, dass ich dran hänge und dass es für mich notwendig war. Und ich habe dadurch wirklich einen großen Haufen Müll produziert.
Noch so ein ziemlicher Umzugsstreber ist Robin, 26 Jahre alt.
Ich habe relativ schnell alles aussortiert und neue Sachen gekauft und habe deswegen auch die neuen Sachen direkt angebracht und nicht gerade viel stehen lassen.
Robin ist erst vor ein paar Wochen in seine neue 70 Quadratmeter Wohnung eingezogen. Wer so schnell ist wie er, braucht sich wohl nie wieder Sorgen, um unausgepackte Kartons zu machen.
Ja, und dann war auch alles nach 2-3 Tagen auch schon erledigt. Ich mag es auch einfach nicht, überflüssige Sachen da zu haben. Deswegen muss das schnell alles weg, damit ich dann auch entspannen kann und nicht mich wochenlang damit beschäftigen muss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das ist ein cleverer Move. Konkurrenz ausschalten, indem man sich zusammentut. So haben das die beiden Energiekonzerne RWE und E.ON gemacht. Und die EU-Wettbewerbskommission hat heute ihr Okay zu diesem Deal gegeben. E.ON darf die RWE-Tochter Innogy übernehmen. Was das heißt und ob ihr vielleicht am Ende mehr für euren Strom bezahlen müsst, darüber habe ich gesprochen mit Jörg Marksteiner. Der ist Wirtschaftsredakteur beim WDR. Jörg, RWE Innogy soll zerschlagen und neu aufgeteilt werden. Das ist der Plan. Was heißt denn das konkret?
Also konkret bedeutet das, dass die beiden größten deutschen Energiemultis, E.ON und RWE, die lange Zeit ungefähr so befreundet waren wie Dortmund und Schalke, dass die künftig gemeinsame Sache machen, dass sie sich die Geschäfte aufteilen und dafür Mitarbeiter, Kundenverträge, Aktien und Geld hin und her tauschen. Ziemlich komplexer Milliardendeal. Konkret sieht das dann am Ende so aus. 40.000 Mitarbeiter, die bislang bei der RWE-Tochter Innogy waren, die wechseln zu E.ON, bekommen neue Kollegen. Die 8 Millionen Gas- und Stromlieferer, Verträge, die bisher betreut haben, nehmen sie auch mit. Das heißt, E.ON wird auf einen Schlag doppelt so groß wie bisher. RWE im Gegenzug bekommt alle Stromaktivitäten von E.ON, Ökostromaktivitäten, auch noch 1000 Mitarbeiter, wird zum reinen Erzeuger und so teilen die sich das auf. RWE, reiner Stromerzeuger, E.ON leitet nur noch durch und verkauft an Endkunden.
In der Begründung der EU-Wettbewerbskommission heißt es, die Übernahme würde Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht schaden. Werden wir das denn wirklich nicht merken? Also zum Beispiel wird es keine höheren Strompreise geben?
Also ich glaube, wir können da wirklich relativ gelassen sein. Also natürlich, E.ON, das wird ja mit Abstand größte deutsche Energiemulti, hat große Marktmacht. Das werden auch die Konkurrenten spüren. Aber ich glaube nicht so sehr wir Kunden. Und zwar einfach deshalb, weil jeder von uns kann zwischen 100 und 160 verschiedenen Tarifen sich aussuchen bei Strom und Gas. Kann sofort wechseln, wenn ihm was nicht passt. Und der Gedanke, dass E.ON jetzt allein aufgrund der Größe den Strompreis zum Beispiel erhöht, das fand Konzernchef Johannes Theissen heute ziemlich abwegig.
Da würde ich ja sagen, das kann E.ON ja mal versuchen, viel Freude. Aus dem heiterem Himmel ohne irgendeine Marktveränderung Preise erhöhen, würde zu einer Kündigungslawine führen, die können Sie sich gar nicht vorstellen. Also, und aus Anlass dieser Übernahme werden keinerlei Preise erhöht. Es werden im Augenblick aber auch keinerlei Preise gesenkt. Es sind Marktpreise.
Und ich denke, da hat er in dem Punkt wirklich recht, sagen auch Verbraucherschützer und Betreiber von Vergleichsportalen. Die Gefahr dieser Marktmacht liegt gar nicht so sehr bei uns Kunden, eher woanders. Nämlich E.ON wird auch größter Stromnetzbetreiber in Deutschland. Und in Zeiten niedriger Zinsen ist das eigentlich eine ganz lukrative Einnahmequelle. Und da haben andere Konkurrenten, Stadtwerke, kleine Regionalversorger schon ein bisschen Sorge, dass E.ON da so stark wird, dass die künftig Kampfpreise machen, um die Konkurrenten rauszudrängen. Aber das ist eine Bedrohung für die Konkurrenz, nicht für uns Kunden.
Jetzt sind solche Übernahmen ja immer auch an Bedingungen geknüpft, auch in diesem Fall. Welche sind das?
Die sind sehr, sehr verkraftbar, sagt selbst E.ON. Also was die EU-Kommission da vorgeschrieben hat, das betrifft nur Randbereiche dieses Milliardendeals und entsprechend sind Konkurrenten auch etwas unzufrieden. Also E.ON muss einen Teil der Geschäfte in Osteuropa verkaufen, Gasnetze, Stromkunden abgeben. Bei uns hier muss sich E.ON von 400.000 Verträgen trennen und die an Wettbewerber weitergeben. Da geht es um Kunden, die mit Strom heizen, also zum Beispiel eine Nachtspeicherheizung haben oder eine Wärmepumpe. Und witzigerweise betrifft das den E.ON-Chef selbst auch. Der bekommt demnächst auch einen neuen Lieferanten, darf nicht mehr bei deinem eigenen Unternehmen sein. Und außerdem geht es noch um Bauplätze. Da gibt es um Ladesäulen für Elektroautos an Autobahnen. Auch die muss E.ON an Wettbewerber abgeben. Aber da kann der Konzern sicherlich ganz gut mit leben, denn das betrifft nicht den Kern dieses Milliardengeschäfts.
Was bedeutet diese Entscheidung denn jetzt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Innogy? Was passiert mit denen?
Also abgesehen von dem Kulturwandel, plötzlich zu einem Erzrivalen, zu einem früheren wechseln zu müssen, heißt es eben auch, dass 5.000 von ihnen ihre Stelle verlieren werden bis Ende 2021. Und noch immer wissen viele nicht, ob sie übernommen werden in dem neuen Konzern oder nicht. Die mussten sich intern zum Teil auf neue Stellen bewerben. Mitte, Ende November soll da Klarheit herrschen. Klar ist eigentlich im Moment nur, es wird vor allen Dingen die Verwaltungsstandorte betreffen, wo es große Überschneidungen gibt. Also in diesem Fall dann Essen, Dortmund und München. Kündigung soll es aber keine geben. Das löst man dann, wie es immer so schön heißt, sozialverträglich, also zum Beispiel mit Abfindungen.
RWE und E.ON machen also gemeinsame Sache. Sie teilen die Geschäfte untereinander auf. Hintergründe dazu von Jörg Marksteiner im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.